wish you a merry podcast. I wish you a merry podcast. Echte Papas, frohe Weihnachten. Fröhliche, sagt man ja erst am ersten Weihnachtsfeiertag. Aber ein paar Tage sind es ja noch hin. Nichtsdestotrotz, vorher schenken wir euch noch eine letzte Folge Echte Papas dieses Jahr mit mir, Florian. Alles andere kennt ihr. Könnt ihr in den anderen Podcast-Folgen hören, wie ich sonst normalerweise bin und starte. Und mit der...
Mit mir auch. Mit dir und mit mir.
Mit dir.
Dem Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Mann, oh Mann, als hätte man schon Weihnachtspunsch getrunken. Naja.
Hast du doch.
Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Echten Weihnachtsmänner.
Ja, genau. So, genau. Also, das schönste Geschenk des Jahres kommt jetzt bin mit ich. Dieser Podcast-Folge. Ja, natürlich.
Sag das doch. Sei doch nicht so schüchtern.
So.
Aber
du wolltest mir doch eine Frage stellen.
Ja, ich wollte dir eine Frage stellen. So, jetzt geht ja wieder ein Jahr zu Ende. Ne? Heute ist 18.12.
Morgen ist der 19.
Heißt, so viele Tage sind ja nun nicht mehr übrig. Jetzt kommt ja der ganze Weihnachtsstress und dann fangen wir ja an, so ein bisschen zu resümieren, wie dieses Jahr so war. Und jetzt kommt noch dazu, dass dein Sohn ja auch 18 geworden ist, wie ich gehört habe.
Dieses Jahr, genau.
Mhm. Dieses Jahr. Resümiert ihr gleichzeitig auch die letzten 18 Jahre eures Sohnes mit?
Also der ist ja im Januar 18 geworden und natürlich ist man
dann
bisschen...
Oh, dann wird er jetzt 19. Er ist ja 19 Jahre. Resümieren.
Ja, also aber als er 18 war, natürlich dachte man dann so, oh, jetzt ist er volljährig, erwachsen, darf jetzt wählen gehen. Da, also man zieht da schon so ein kleines Resümee und ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen wehmütig. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, nur weil das Kind volljährig ist, ist es immer noch das Kind und ich bin immer noch der Vater und es kommen viele Aufgaben fallen weg, aber es kommen auch neue hinzu und man verändert sich in der Rolle. Also jetzt da schon Schlussstrich zu ziehen, wäre übereilt, finde ich. Aber ja. Es ist durchaus legitim, das zu fragen. Ja.
Ja gut, dann hätte ich wahrscheinlich die Frage stellen müssen, wie fällt denn euer Zwischenfazit aus? Ist der Junge denn gut geworden? Muss er in die frische Luft? Oder lohnt es sich, die nächsten 18 Jahre Vater auch noch zu sein? Aber wir haben ja einen Gesprächspartner, der gegebenenfalls dir da ein paar Impulse und Inspiration liefern kann.
Tatsächlich, der ist noch besser geeignet, als ich diese Frage zu beantworten, und zwar der Christian Hanne. Den kennen viele vielleicht, das ist nämlich ein Papa-Blogger, Familienbetrieb ist einem sicher ein Name, bei Twitter, jetzt sagt man X, kommt er freitags auch immer mit seinen Familientweets, jetzt Familiengedöns raus, so ein Best-of sozusagen von Mamas und Papas, und was sie so raushauen. Genau. Und er hat schon einige Bücher geschrieben zum Thema Vaterschaft. Und ganz neu dieses hier. Und da muss man sagen, da zieht er auch so ein bisschen Resümee. Wenn ich groß bin, werde ich Gott, heißt das. Und im Grunde ist es so ein kleines Resümee. Es ist so eine Art Best-of von verschiedenen Vaterphasen im Laufe seiner 18 Jahren.
Sehr schön. Da bin ich ja froh, dass es noch 10 Jahre bei mir dauert und ich mir davon noch was abgucken kann, um mögliche Fehler zu vermeiden.
Oder abhören, weil der Christian heute Gast ist.
Ja, lassen wir ihn rein.
Ja, lassen wir ihn rein und gucken, was er so zu sagen hat und wie die letzten 18 Jahre waren. Ich bin sehr gespannt. Hallo Christian, willkommen bei den echten Papas. Schön, dass du da bist.
Hallo Christian.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, endlich, muss man sagen, oder? Wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre, haben immer mal wieder miteinander gearbeitet, uns ausgetauscht, verfolgt auf Social Media und es hat 5 Jahre gedauert, bis wir mal auf die Idee gekommen sind, dich einzuladen. Total blöd von uns.
Ja, es hat mich auch kaum beschäftigt, warum ich nie eingeladen werde.
Verstehe ich aber auch nicht, weil ich meine, den Podcast gibt es jetzt seit 5 Jahren. Du hättest doch eigentlich einer der ersten Gäste sein müssen.
Genau, also... An dieser Stelle entschuldigen wir uns nochmal ganz offiziell, dass es erst jetzt zu einer Aufnahme kommt. Aber wir machen das wieder gut irgendwie heute.
Das ist nicht nötig. Ich habe großes Verständnis, dass es 5 Jahre lang bessere Gäste noch gab als mich. Wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre auch.
Nee, du musst das umdrehen. Jetzt endlich haben wir die Zeit, dass du zu uns kommen möchtest.
Wir haben uns beide, alle drei, 5 Jahre lang darauf vorbereitet.
Richtig.
Lassen wir das so stehen.
Okay. Genau, darauf vorbereitet ist das Stichwort. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und ich würde einfach mal mit der ersten anfangen, oder? Und dann schauen wir mal, ob sich das Warten gelohnt hat.
Ja, genau, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Ja, Also tatsächlich, unsere Hörer haben dich ja hier in diesem Podcast noch nie gehört, aber sie haben hoffentlich von dir schon einiges gelesen, weil neben deinem Blog schreibst du ja seit vielen, vielen Jahren eigentlich auch schon Bücher über die verschiedenen Lebensphasen deiner Kinder. Bis dahin alles richtig, oder? Ja. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel Wenn ich groß bin, werde ich Gott. Und ich bin mittendrin, also ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber es liest sich tatsächlich so ein bisschen wie ein Best-of. Ist es tatsächlich dein Meisterwerk?
Naja, es wäre wahrscheinlich komisch, wenn ich ein eigenes Buch von mir als Meisterwerk bezeichnen würde.
Ich habe ja es auch so bezeichnet.
Eventuell, genau, in meinem bescheidenen Rahmen der Möglichkeiten. Aber eigentlich ist es eher beim Schreiben, man hat sehr viele Phasen und sehr lange Phasen, in denen man denkt, das ist das Schlimmste, was jemals auf Papier gebracht wurde oder in einen Computer getippt wurde. Wenn man dann Glück hat, wenn man es veröffentlicht hat, dann vergeht ja immer ein bisschen Zeit. Dann guckt man doch mal rein und denkt, ach ja, so schlecht ist es gar nicht, kann man auch nicht lesen. Von daher, Meisterwerk, keine Ahnung. Aber was tatsächlich vielleicht stimmt, ist, dass so ein bisschen Richtung, ja, weiß nicht, ob Best-of, aber ja, quasi von 0 bis 18 Jahre quasi Geschichten gesammelt, die ich zusammen mit meinem Sohn erlebt habe, der dieses Buch quasi eingefordert hat, weil er in den anderen beiden Bänden mit Familiengeschichten spielt er da nicht so eine Rolle. In dem ersten Buch, wenn es ein Junge wird, nennen wir es Judith. Da ging es um die Schwangerschaft, aus der dann die Tochter hervorkam. Quasi. Und dann das nächste Buch, Ein Vater greift zur Flasche. Da ging es um die Elternzeit mit der Tochter und er tauchte quasi nicht auf und hat so in den letzten paar Jahren immer mal wieder gesagt, so halb spaßhaft, wo denn sein Buch bliebe. Und dann dachte ich, bevor der Junge das dann irgendwann therapeutisch aufarbeiten muss, dass er literarisch von mir vernachlässigt wurde, dachte ich, gut, jetzt wird es Zeit. Wie gesagt, er ist dieses Jahr 18 geworden. Da muss man vorher noch vielleicht einen Haken dran machen und dieses Buch schreiben. Und es war aber für mich eigentlich auch ganz schön, quasi diese 18 Jahre so ein bisschen Revue passieren zu lassen oder zu überlegen, was hat man denn gemeinsam erlebt. Jetzt sind diese Geschichten aus dem Buch, die haben quasi gewisse autobiografische Züge, sind jetzt aber nicht alle eins zu eins so passiert. Sonst würden wir mir wahrscheinlich das Sorgerecht entziehen.
Jetzt hat es den Titel, Wenn ich groß bin, werde ich Gott, haben wir gerade festgestellt. Ist das ein Zitat von deinem Sohn? So also wenn du es schreibst, dann musst du es mindestens so nennen? Oder, weil eigentlich sind wir doch, also wir sind ja alle Götter.
Genau. Ja, es war tatsächlich ein Originalzitat von ihm. Das war so im Kita-Alter, saß immer beim Abendbrottisch und sagte dann komplett was irgendwie, ich mag Gott, wenn ich groß bin, werde ich Gott. Und das im Prinzip hat er dann mit 4 Jahren eigentlich konkretere Vorstellungen von seiner beruflichen Laufbahn gehabt als heute mit 18.
Wie, jetzt kein Gott mehr?
Genau. Ja, weiß nicht, ob er das erreicht hat. Genau, für uns Eltern natürlich auf jeden Fall.
Gut, also ich höre da raus, dass er jetzt nicht gerade Religion studiert.
Nein, noch studiert er gar nichts. Es wäre schön, Religion zu studieren mit dem Ziel, Gott zu werden. genau. Obwohl er auf der evangelischen Grundschule war, hat er dann quasi seine kirchliche Laufbahn auch beendet. Ohne Konfirmation und sogar ohne Taufe.
Naja, es muss ja nicht immer einen konventionellen Weg geben, Gott zu werden. Ne?
Also. Du meinst, eine Sekte ist auch okay zu gründen?
Ja, nein.
Genau.
Na gut, wenn ich das richtig rausgehört habe, Christian, hast du ja dieses Buch sozusagen deinem Sohn zum 18. Geburtstag geschenkt, ne? So ein bisschen. Hat er denn sonst auch irgendwas zur Volljährigkeit bekommen oder hast du da dann alles reingegeben in das Buch und damit war gut?
So, das ist für die nächsten Jahre, kriegst du nichts mehr zu mir.
Genau, das ist das emotionale Geschenk, aber sozusagen Kinder wollen ja dann doch, auch erwachsene Kinder sind dann materiellem interessiert und das wird euch überraschend. Und nein, er will nächstes Jahr mit seinem besten Freund nach Bali fliegen und von uns bekommt er quasi den Hinflug spendiert. Und falls er nicht genügend Geld bis dahin verdient, eventuell auch den Rückflug. Doch hoffen wir, dass er genügend Geld zusammenbekommt.
Das ist das quasi. Aber gnädig, dass sie ihm den Rückflug.
Genau, er weiß, vielleicht will er gar nicht zurückkommen. Vielleicht bleibt er in Bali.
Und ihr es auch nicht.
Genau, sein Zimmer ist schon verplant, aber.
Also ich finde das ja toll, dass also so zur Volljährigkeit so ein Buch geschenkt bekommen, also quasi nicht nur gekauft bei sonst irgendeinem Laden, sondern eben selbst geschrieben von den Eltern. Ich sollte mit meinen Eltern mal reden, warum ich das nicht kriege. Aber Volljährigkeit, jetzt sind ja beide Kinder, sind ja erwachsen und jetzt muss ich nochmal überlegen, dein Sohn hat zur 18. hat ein Buch bekommen, deine Tochter nichts, hat nicht kein Buch.
Nee, die hatte ja quasi
zwei Bücher schon.
Vorher mehr oder weniger ihre Bücher, genau.
Damit ist das abgegolten. Also so Volljährigkeit, ich weiß nicht, ich habe einen 8-Jährigen, das dauert noch 10 Jahre. Welche Gefühle hast du, hat das bei dir ausgelöst, das zweite Kind jetzt auch in Volljährigkeit? Aber das hast du wahrscheinlich mit dem Buch dann beantwortet.
Ja, und nicht mal so speziell. Das sind ja eher so Geschichten. Also das Schöne, wenn die Kinder dann volljährig sind und quasi, ja, sagen wir mal, erwachsen sind, dann erinnert man sich ja auch so an die Zeit zurück. Und eigentlich ist das eine tolle Zeit, weil quasi alles liegt so vor einem. Man kann sich entscheiden, was man jetzt machen will. Man trifft sich viel mit Freunden. Man kann sich vielleicht ein Studium oder eine Ausbildung aussuchen. Was in dem Alter vielleicht auch ein bisschen überfordernd ist, zumindest erinnert mich an meine Zeit, wo man dann denkt, jetzt muss ich mich für irgendwas entscheiden und bin dann der, mein Vater war Lehrer und dann hat man so Vorstellungen, ich entscheide mich für irgendwas, was ich jetzt dann 40, 50 Jahre lang machen muss. Das ist natürlich heute jetzt vielleicht auch nicht mehr so, aber ja, wie gesagt, ich finde es so ein tolles, eine tolle Zeit, eigentlich so ein Gefühl der Freiheit, der Ungezwungenheit. Man hat viele Möglichkeiten, noch nicht ganz so viel Verantwortung. Von daher ist das, ja, empfinde ich da Freude quasi auch für die Kinder. Was vielleicht nicht ganz so schön ist, wenn die Kinder dann erwachsen sind, führt einem das natürlich auch vor Augen, dass man selbst älter wird. Genau. Man hat vielleicht nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, was man so alles macht. Wie gesagt, man genau fühlt sich alt. Wobei dafür brauche ich eigentlich nicht meine Kinder, sondern muss nur in den Spiegel gucken. Von daher.
Oder die Treppe hochgehen.
Genau. Wo du es gerade sagtest, also so gerade wenn es um die Entscheidung, die berufliche Entscheidung geht. Also ich habe mit 16 ja schon Schwierigkeiten gehabt und das war früher, ja, gab es kein Internet und sonst irgendwas. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas entdeckt, deine Kinder zu sagen, nee, in diesen Schuhen möchte ich jetzt nicht mehr drin stecken?
Du meinst quasi, also jetzt nicht mal Berufswahl, sondern generell?
Generell, weil ich glaube, das Leben ist ja jetzt, also gut, die waren ja noch nie 18, die haben ja keinen Vergleich, aber das ist also ja...
Ich muss gestehen, dass ich froh bin, dass als ich in dem Alter war, da gab es das Internet wahrscheinlich nur fürs amerikanische Militär, aber nicht für die gemeine Bevölkerung. Und ich glaube, ich hätte das sehr, sehr überfordert, mein Abitur zu machen wahrscheinlich, weil ich zu viel Zeit im Internet verbracht hätte oder auch das Studium quasi einigermaßen noch in der Regelstudienzeit hinter mich zu bekommen. Und genau, das ist auch tatsächlich auf der einen Seite, man hat ja dann sehr, sehr viel Wissen auch, was man im Internet hat, muss sich aber auch gar nicht mehr so viel erarbeiten quasi. Also es ist ja quasi alles nur, die nächste Hausarbeit ist ja quasi nur ein Klick entfernt und mit ChatGPT vielleicht noch näher. Von daher bin ich eigentlich froh, wie so ein Höhlenmensch aufgewachsen zu sein, der noch ins Lexikon gucken muss, um sich bestimmte Informationen rauszuziehen. Wobei es natürlich genau schon auch schön gewesen, mehr Internet zu haben in dem Alter.
Tja, man weiß es nicht. Nochmal zurück zu deinen Gefühlen, Christian. Also jetzt geht's ans Angemachte. Also du hast ja schon gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert. In welchen Momenten bist du denn glücklich als Vater über so große Kinder, über erwachsene Kinder? Und welchen Momenten trauerst du denn so ein bisschen nach? Gibt's das bei dir auch?
Ach so, manchmal ist das genau auch mir, du Florian vielleicht nicht, aber Marco ist in dem Alter, wo man sich noch auf Facebook bewegt. Bekommt man ja immer wieder diese Erinnerung von Facebook an irgendwelche Ereignisse von vor 10, 15 Jahren oder wann weiß ich. Und dann kriegt man auf einmal, sitzt am Rechner und dann kommen irgendwelche Fotos von Kindergeburtstagen, Einschulungen, Sportturnieren oder sonst was. Da wird man natürlich schon auch ja nostalgisch, weil zum Glück haben wir positive Assoziationen mit diesen Ereignissen und weiß auch, die kommen für einen natürlich dann nicht mehr wieder zurück. Also ist genau quasi der Facebook-Algorithmus bestimmt mein Gefühlshaushalt, was meine Kinder angeht. Und froh bin ich quasi, dass die Kinder so groß sind. Naja, wenn man mal im Supermarkt ist oder irgendwie draußen und ein kleines Kind hat gerade einen epischen Tobsuchtsanfall, da bin ich dann doch sehr froh, dass wir aus dem Alter glücklicherweise raus sind, dass kein Kind sich mehr vor der Supermarktkasse rumwälzen muss, weil es Schokolade haben will oder so.
Aber du sagtest gerade so, diese Momente, auch so, was bei Facebook angezeigt wird, die kommen nie wieder. Das heißt, du schielst jetzt noch nicht auf Enkelkinder. Oder freust dich schon drauf?
Genau. Ich hoffe aus mehreren Gründen, dass das vielleicht noch ein paar Jahre dauert. Genau, müssen nicht quasi frühzeitig, also was heißt frühzeitig, wäre es natürlich auch nicht Großvater, aber ich möchte mich noch der Illusion hingeben, dass ich quasi nicht Großvater-Material bin. Aber beim Treppenlaufen vielleicht schon.
Und so nostalgisch und melancholisch du manchmal wirst, du hast auch noch keine Lust, wieder einen Kinderwagen zu schieben, höre ich daraus.
Nein, also das wäre tatsächlich wahrscheinlich eher bei Enkelkindern, wo man dann den Kinderwagen plus das Kind auch wieder abgeben kann irgendwann. Aber jetzt die Vorstellung, quasi nochmal ein Kind zu bekommen, genau, da kriege ich gerade kalten Schweiß, der mir austritt. So diese Vorstellung, die Nächte wieder durchmachen zu müssen oder in den Kindergarten gehen oder diese Trotzanfälle oder Autonomieauslebung der Kinder, das müsste ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. So süß kleine Kinder auch wirklich sind, aber das muss die andere Generation jetzt machen für uns.
Das heißt, diese Phasen kannst du ausschließen, wenn ich dich frage, welche der in den 18 Jahren eigentlich die schönste Phase des Kindseins beziehungsweise des Vaterseins ist.
Scheinbar nicht also die Trotzphase.
Und auch die Autonomiephase ist es scheinbar nicht.
Nee, ach, ich finde schwierig, das so ein bisschen rauszupicken, weil jede Phase, die dann auch irgendwie anstrengend und schlimm ist, hat halt auch ja seine schönen Seiten irgendwie. Wenn Babys klein sind und einen nachts wecken, dafür aber wahnsinnig süß, so dass man morgens dann vollkommen beseelt wieder im Bettchen steht. Also sonst würde man das wahrscheinlich überhaupt nicht schaffen nach den schlimmen Nächten. Aber genau, dann wenn sie im Kita-Alter sind, dann fangen sie an, lustiges Zeug zu reden und dann irgendwann sind sie so groß, dann kann man mit ihnen irgendwie auch spielen und lustige Sachen machen. Gut, dann irgendwann reden sie vielleicht nicht mehr ganz so viel mit einem, müffeln ein bisschen, aber dann genau, und dann irgendwann sind sie groß und wenn man Glück hat, hat man das Gefühl, dass man es geschafft hat, dass die eigenen Kinder so einigermaßen sozial kompetente Menschen geworden zu sein. Was einem ja dann auch das schöne Gefühl gibt, als Eltern nicht komplett versagt zu haben.
Ich wollte eigentlich noch fragen, was die schrecklichste Phase ist, aber die haben wir im Grunde ja schon herausgefunden, wahrscheinlich die Autonomiephase oder früher sagt man ja Trotzphase. Oder gibt es da etwas, was wir, oder ist die Pubertät noch schlimmer? Kannst du es
ja, das bei uns war, also die Pubertät, die war nicht so schlimm bei beiden Kindern. Also wir hatten, weiß nicht, ob das auch gegen oder für uns spricht, die Kinder waren nicht so rebellisch quasi in der Pubertät, dass wir uns, mussten uns jetzt nicht die ganze Zeit streiten oder anblöken gegenseitig.
Ihr habt sie gut unter Kontrolle gehabt.
Vielleicht waren wir auch so liberal, dass dann quasi die, um sich gegen uns aufzunehmen, muss man dann die FDP wählen oder das Merz gut finden, aber nicht irgendwie Häuser oder die Fenster einschmeißen irgendwo. Aber die trotz der Autonomiephase fand ich etwas anstrengender, weil man quasi selbst damit total überfordert ist und das Kind kann seine Gefühle nicht verbalisieren, man kann nicht rational mit dem Kind quasi reden. Wahrscheinlich kann man selbst rational überhaupt nicht mit sich selbst reden in dieser Zeit oder in diesen Momenten sind das ja auch meistens. Von daher, ja, genau, war wahrscheinlich die Autonomiephase doch das Anstrengendste an Kinder.
Okay. Eine letzte Frage zum Thema Phasen habe ich noch. Irgendwie, bei vielen Vätern ist es ja so, gerade wenn sie frisch gebacken sind, also die Väter oder frisch geschlüpft, die Kinder, gibt es immer noch Väter, die sagen so, ja, die ersten Monate, das erste Jahr ist das Kind eher bei der Mutter, weil die stillt und pipapo und ich kümmere mich dann das Kind, wenn es laufen kann und Fußball spielen. Wie war das bei euch? Warst du sozusagen auch so ein später Vater oder wie hast du das gemacht?
Ein bisschen, wenn
du dich noch erinnern kannst.
Ja genau, gerade so noch. ja, das war bei beiden Kindern war das so. Zu der Zeit gab es noch nicht das Elterngeld, das von Frau von der Leyen, glaube ich, dann eingeführt wurde. Also man hätte natürlich als Vater auch vorher schon die Möglichkeit gehabt, in Elternzeit, wie auch immer das damals hieß, zu gehen. Aber wir waren jetzt nicht so progressiv, dass das bei unserer Tochter, die ist 2003 geboren, das war dann weit quasi oder ein paar Jahre vor Einführung des Elterngeldes. Da waren wir nicht so progressiv, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt quasi Elternzeit nehme. Ist dann auch so, ist vielleicht auch so ein bisschen aus heutiger Sicht dann Bequemlichkeit oder Ausrede. Das war tatsächlich, ich hatte einen neuen Job oder meinen ersten Job quasi damals angefangen und meine Frau, die war an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und es war für sie wesentlich einfacher, quasi die Elternzeit zu nehmen. Sie hat dann ein halbes Jahr gemacht und dann ist die Tochter zur Tagesmutter gegangen. Und bei unserem Sohn war es so, der ist, ich glaube 2007, deswegen weiß ich das so genau, ist das Elterngeld eingeführt worden. Er ist aber 2006 geboren. Von daher hatten wir auch kein Elterngeld und haben das dann mit Erspartem irgendwie überbrückt. So dass ich da tatsächlich, meine Frau hat die ersten paar Wochen gemacht und ich habe dann, oder die ersten 3 Monate und dann habe ich die nächsten 3 Monate gemacht. Und dann, genau, da musste der Sohn auf eigenen Füßen stehen. Ist dann auch zur Tagesmutter gegangen oder gebracht worden. Also von daher hatte ich quasi, auch bei der Tochter war das jetzt nicht so, dass ich mich dann erst mit ihr beschäftigt habe, nachdem sie volle Sätze sagen konnte. Aber genau, es war jetzt nicht so, oder ich fand das jetzt auch nicht, was dann viele Väter sagen, dass sie dann dem ersten Jahr oder den ersten 2, 3 Jahren eigentlich nichts mit den Kindern anfangen können, weil sie quasi noch nichts können. Das fand ich jetzt, also ich fand das irgendwie trotzdem eine schöne Zeit. Irgendwie, man kann ja auch dann lustigen Quatsch mit den Kindern machen oder auch unlustigen Quatsch, der erledigt werden muss.
Und Fußball gucken kann man ja schon mit einem 4 Wochen alten Kind, ne?
Das stimmt, genau.
Wenn man sich für Fußball interessiert.
Genau.
Man kann auch Schweigen der Lämmer gucken, wenn das Kind noch sehr klein ist und schläft dabei.
Kriegt's dann, ne? Genau. Muss nur den Fernseher leise stellen. So, jetzt haben wir ja die ersten 18 Jahre quasi schon mit den Phasen nochmal durch und jetzt kommt ja eigentlich nur noch das Emptiness-Syndrom. Das ist ja der Endgegner, wenn man so will, für die Eltern dann irgendwann, wenn die Kinder jetzt aus dem Haus sind. Du sitzt in einem ehemaligen Kinderzimmer, hast du uns vorhin verraten. Habt ihr auch schon irgendwie so eure einzelnen oder Pläne gemacht, wer dann von euch beiden was wie macht und sein eigenes Leben dann quasi wieder zurückgewinnt und so?
Genau. Ja, es, ganz empty ist das Nest ja noch nicht. Der Sohn wohnt noch in dem einen Zimmer, in dem größeren. Das heißt, das können wir noch nicht so richtig verplanen. Und ja, bei uns, ich glaube, das Empty-Nest-Syndrom ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, wenn man dann quasi sich 18 Jahre lang oder 20, keine Ahnung, bis die Kinder dann ausziehen, wenn sich dann alles oder der größte Teil des Lebens um die Kinder dreht, dann ist es natürlich ein Problem, wenn die dann auf einmal nicht mehr da sind, dann muss man sich wieder mit seiner Partnerin, mit seinem Partner beschäftigen. Das ist dann vielleicht für manche Paare ein Schock quasi, sich wieder zu anders kennenzulernen. Ich glaube, von daher ist es auch wichtig, quasi von Anfang an, dass man quasi auch neben den Kindern immer versucht, Zeit für sich in der Partnerschaft zu haben, aber auch jeder Zeit für sich alleine zu haben, so dass man dann, ja, wenn die Kinder dann groß sind, weil das ja auch schleichend ist, dass irgendwann, man verbringt ja dann quasi immer weniger Zeit mit den Kindern. Wenn sie sehr klein sind, muss man sich quasi 24 Stunden lang kümmern und ja, dann irgendwann gehen sie in den Kindergarten, in die Schule, dann gehen sie zu Freunden und genau, und dann sind sie in der Pubertät, sieht man sie auch nicht so oft. Genau, irgendwann sieht man sich nur noch im Flur und vor der Toilette, wer jetzt rein darf. Von daher wird das Nest ja schleichend emptier quasi. Genau, und dann ist es vielleicht ja auch eine ganz gute Chance, wenn die Kinder dann draußen sind, wie du es jetzt angedeutet hast, Marco, dass man dann quasi vielleicht eigene Überlegungen nochmal macht, was man hat ja noch quasi 20 Jahre bis zur Rente oder wenn wir Glück haben, nicht 25 machen müssen, dass man sich vielleicht überlegt, gibt es irgendwelche, also will man es tatsächlich vielleicht beruflich nochmal anders orientieren, was jetzt vielleicht nicht so einfach ist mit Ende 40, aber kann man ja probieren oder irgendwelche Projekte startet oder als Mann muss man dann den Porsche kaufen oder den Marathon laufen.
Aber mit Marathon bist du ja schon durch, oder? Genau, da kannst du ja einen Haken dran machen.
No, meine Midlife-Crisis war früher schon, genau.
Bleibt nur noch der Porsche sozusagen.
Genau, vielleicht der Porsche, genau.
Oder die Harley.
Genau. Beides schwierig, genau. Wer mich mal Auto fahren hat sehen oder gesehen hat, wie ich Auto fahre, würde mir davon abraten, Autos mit mehr als 100 PS zu fahren.
Ich würde behaupten, dass das Empty-Nest-Syndrom, aber vielleicht ist das auch wieder so ein Bubble-Thema, würde ich behaupten, wird irgendwann ein bisschen weniger werden. Vielleicht in der Großstadt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es in provinzialischen Familienverhältnissen so aussieht. weil ich finde das ganz wichtig, was du gerade sagst, ne? Also wenn man 18 Jahre oder 20, je nachdem, wann das Kind aussieht, eigentlich seine Welt nur um das Kind aufgebaut hat, auch seine Partnerschaft und seine Gesprächsthemen nur darum, denn da hast du natürlich dann irgendwann nichts mehr. Aber wenn man sich jetzt schon vielleicht daran erinnert, übrigens, warum habe ich eigentlich die Frau geheiratet? Da kann man doch sicherlich mal wieder ins Kino gehen zusammen, dann wird es ja nichts mit diesem Empty Nest.
Ja, das ist deine These, dass quasi ja wir Großstädter, also dass man sich da eher stärker auf das Kind fokussiert.
Ja, beziehungsweise wir, die hier gerade diesen Podcast machen, sind ja doch sehr woke Menschen, sehr aufgeklärt und wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Und keine Ahnung, das ging mir gerade so durch den Kopf, weil auch, ne, gibt ja so bestimmte Muster, wo ich sage, okay, vielleicht sind die irgendwann mal nicht mehr da mit, wenn wir uns, keine Ahnung, mit uns selber beschäftigen, mehr reflektieren und all solche Geschichten, ne? Ich merke, ihr seid auch selbst überfragt.
Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Christian richtig verstanden habe, müssten wir wahrscheinlich in einem halben Jahr mit ihm nochmal sprechen, weil momentan ist sein Nest ja noch nicht so empty. Genau. Der Sohn muss ja erstmal nach Bali und dann muss man überlegen, irgendwie das Kinderzimmer der Tochter ist jetzt das Arbeitszimmer, was wird aus dem Kinderzimmer des Sohnes? Und dann kann man ja auch erst anfangen, sozusagen sich Gedanken zu machen und sich neu zu erfinden, oder?
Kannst du uns ja eine Sprachnachricht schicken oder mehrere vielleicht so, wenn du deine Erfahrung gemacht hast und irgendwann feststellst, nö, gibt es halt nicht. Und dann hängen wir das immer an den Podcast dran als Update.
Also bei, genau, noch verstehen meine Frau und ich uns auch mit erwachsenen Kindern sehr gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide Vollzeit arbeiten und uns nur abends und am Wochenende sehen. Und vielleicht bin ich dann genau in 5 Jahren in der Podcast-Folge wieder da, mit wie ist es, sich mit nach 30 Jahren getrennt zu haben. Aber bin ich sehr hoffnungsvoll.
Okay, dann schließen wir uns dem mal an. Lass uns mal ein anderes Gedankenspiel machen. Wir haben ja gerade schon über Nachwuchs gesprochen und du hast gesagt, so, du kannst dir ein drittes Kind nicht mehr vorstellen, aber mal angenommen, du würdest jetzt noch mal Vater werden, sozusagen mit einem Abstand von 18 oder 20 Jahren. Was würdest du heutzutage anders machen, wenn jetzt noch mal ein Nachzügler käme, ein Nachzügler?
Genau. Wahrscheinlich würde ich hoffen, dass man mit dem Abstand oder vielleicht auch den Erfahrungen, die man mit den Kindern gemacht hat, etwas gelassener ist und in bestimmten Situationen, wenn vielleicht das Kind etwas impulsiv oder emotional reagiert, dann selbst quasi das vielleicht nicht gerade wegatmet, aber dass die berühmte Hutschnur vielleicht etwas länger ist und man dann selbst nicht quasi dann laut wird oder ausrastet quasi, sondern einfach, ja, wie gesagt, so ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen kann. Und wenn es noch...
Gelassenheit, die du tatsächlich vor 18 Jahren noch nicht so hattest, weil du zu jung warst oder zu wenig Erfahrung hattest?
Ja, zu wenig Erfahrung, würde ich mal sagen. So jung war ich dann leider doch nicht, aber also es war quasi meine Kinder, vor allem als sie klein waren, waren eine der wenigen Menschen, die es geschafft haben, quasi mich zum Explodieren zu bringen. Die emotionale Nähe oder so, sonst quasi im Alltag kann ich quasi alles relativ gut wegstecken, aber bei den Kindern war das dann schwieriger, und wie gesagt, das ist dann so eine eigene Überforderung, glaube ich auch, weil man hat dann so Vorstellungen, wie vielleicht der Tag oder gewisse Situationen ablaufen sollen, man selbst ist dann irgendwie müde und so, denkt, die Kinder sollten sich so und so verhalten, das ist den Kindern natürlich alles vollkommen Wumpe, die sind dann selber müde und reagieren dann ganz anders und in Anführungszeichen funktionieren nicht so, wie man sich das dann vorstellt, und genau, und das war am Anfang würde ich mal behaupten, eine Überforderung. Vielleicht geht das vielen Eltern dann so, weil man, wie gesagt, dann mit kleinen Menschen zu tun hat, mit denen man nicht rational Sachen aushandeln kann, sondern das quasi emotional aushalten muss. Und das ist vielleicht, wenn man das dann mit so viel Abstand nochmal hätte, vielleicht würde es einem gelingen. Vielleicht wäre man auch einfach müde. Gebrochen quasi. Die anderen beiden Kinder hätten einfach
gebrochen.
Genau. Das dritte ist das Feld bereitet, genau. Das geht. Widerstandskräfte der Eltern sind gebrochen.
Es war jetzt auch nur eine ganz theoretische Frage. Ja, genau. Also weiß, lassen wir es einfach
aber
so.
Ich glaube, die dritten Kinder, die wachsen ja immer freier auf, weil da weniger Grenzen, glaube ich, durch die Eltern.
Ja, das ist ja, ich habe einen älteren Bruder, und auch da ist das so quasi, dass die ersten Kinder müssen ja immer bestimmte Sachen sich erkämpfen, in Anführungszeichen, was sie dürfen. Und dann die Zweiten haben dann quasi das Feld schon bereitet bekommen und können dann weitere Sachen vielleicht irgendwie einfordern. Oder genau, man ist dann als Eltern dann auch gelassener, dass man dann gemerkt hat, was vielleicht funktioniert und was dann geht. Genau, und wahrscheinlich geht das bei jedem Kind dann so weiter. Und irgendwann, genau, hat man als Eltern vielleicht auch den Überblick verloren, ab dem vierten, fünften Kind, was für Regeln gelten eigentlich noch, die wir halten wollen. Genau. Schwer genug, sich an die Namen zu erinnern.
Jetzt hast du ja einen sehr großen, wie du schon einblicken lassen hast, einen großen Erfahrungsschatz als Papa. Marco wollte mir den nie verraten, aber vielleicht verrätst du uns ja und unseren Zuhörern, also unseren väterlichen Zuhörern, was denn, wie man so gelassen bleiben kann oder was würdest du werdenden Vätern, also es gibt's ja noch, ne, die Menschen, die jetzt Vater werden, was wir uns nicht mehr vorstellen können, was würdest du denen raten? Gibt es überhaupt was? Oder sagst du, ja, geht, macht eure Erfahrung?
Genau. Ja, es ist also tatsächlich natürlich immer ein bisschen schwierig, anderen Menschen Sachen zu raten, die in ganz anderen Zusammenhängen stecken, sei es finanziell oder vom Zusammenleben, von eigenen Erfahrungsschatz und so weiter. Aber das hindert mich natürlich trotzdem nicht daran, Weisheiten zu verbreiten, die ich mir autodidaktisch angeeignet habe. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich wichtig, als nicht nur als Vätern, überhaupt als Eltern, so keine Angst zu haben, also keine Panik zu haben. Also auch wenn die Kinder sehr klein sind, man kann da eigentlich nichts kaputt machen. Also mir hat im Krankenhaus tatsächlich, als die Tochter zur Welt gekommen war, eine Kinderkrankenschwester dann direkt am Anfang gezeigt, wie das mit dem Wickeln geht und das Anziehen des Kindes. Und da meinte sie auch so, ja, und dann zieht man halt da ein bisschen am Arm und da am Bein und genau das. Und sie meinte, da geht nichts kaputt quasi. Und das ist vielleicht, also man hat ja bestimmte Instinkte auch noch, wo man sagt, wo vielleicht dann doch mal was kaputt gehen kann. Aber genau, einfach so, ja, wie gesagt, keine Angst zu haben vor, dass irgendetwas passiert oder dass man zu viel falsch macht. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Dann das andere, diese Bewusstsein quasi, alles nur eine Phase, wird schon vorübergehen. Also genau, um es klug zu sagen, mit Seneca, auch das wird vorübergehen. Oder mit Stefan Remmler, alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei. Genau, es wird irgendwann, genau, wird sich eine Phase ablösen, es kommt dann die nächste, die ist dann genauso schön oder schlimm, hat ihre Vor- und Nachteile, genau. Aber das Allerwichtigste, was ich, glaube ich, Vätern raten würde, tatsächlich sich mit der Partnerin oder eventuell seltener Fall vielleicht dem Partner, sich zusammen quasi als Team zu empfinden, dass man zusammen schafft man das quasi. Frode muss auch nicht alleine auf den Schicksalsberg rauf, sondern hat es Sam. Und wenn dann, glaube ich, ja, Eltern sich als Frodo und Sam vielleicht mit weniger haarigen Füßen verstehen. genau. Also zusammen schafft man das dann irgendwie. Also wenn man nur ein Kind hat, ist man ja in der Überzahl. Bei zwei Kindern kann man noch Manndeckung machen. Ab drei Kindern wird es dann Raumdeckung, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber es ist auf jeden Fall genau zu zweit immer ganz gut. Denn wenn bei einem die Nerven oder der einen die Nerven blank legen, jeder andere übernimmt und umgekehrt. Und von daher genau sich auch nicht zu drücken oder zu sagen, als Vater dann irgendwie, ja, das, wie gesagt, das erste Jahr jetzt gegen Stillen und die mütterlichen Gefühle für das Kind, deswegen muss die Mutter das machen. Das hat ja quasi eine Kettenreaktion zur Folge, dass die Mütter sich dann besser auskennen und deswegen Sachen dann häufiger übernehmen. Nur das Kind hat dann mehr Bindungen an die Mutter und will eher mit der Mutter von ihr getröstet werden oder ins Bett gebracht werden oder was weiß ich, und nicht vom Vater. Und von daher, wie gesagt, von Anfang an am besten, so gut es geht, Teamwork zu machen. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Und natürlich deine Bücher lesen.
Genau, das ist das Allerwichtigste. Auch wenn sie nie mit ihren Kindern reden, Väter, genau, auf jeden Fall die Bücher lesen.
sag mal, Christian, wenn du heutzutage so junge Väter beobachtest, lässt sich ja nicht vermeiden. Meinst du, dass sich eigentlich Vatersein in den letzten 18 Jahren verändert hat? Gibt es Momente, wo du froh bist, dass du heute nicht mehr so kleine Kinder hast? Oder gibt es vielleicht auch Momente, wo du sagst, so, ach, das hätte mir vieles erleichtert?
Genau. Ich muss gestehen, dass ich gar nicht so viel Kontakt zu jungen Vätern habe. Sonst müsste ich wahrscheinlich auf Spielplätzen abhängen, was ohne Kinder Fragen aufwirft. Aber ich glaube zumindest, auch das ist natürlich so eine Bubble- oder Blasenansicht, dass vielleicht die Anforderungen an Väter größer geworden sind oder dass es mehr eingefordert wird, dass sie vielleicht auch Elternzeit nehmen sollen. Also das war schon im Vergleich vielleicht von uns zu unseren Vätern, war da eine andere Erwartung, dass man quasi nicht nur der Ernährer ist, sondern sich auch um die Kinder richtig kümmert. Das hat zumindest auf der Obskeal wirklich zugenommen hat, wahrscheinlich nicht, aber quasi in der öffentlichen Diskussion wird es dann doch, ist es ein stärkeres Thema, dass ja Väter sich quasi aktiv einbringen sollen. Und ja, ich glaube, zumindest, wie gesagt, auch wieder so in unserer akademischen Großstadtbubble, wenn da jemand sagen würde, der Vater wird und sagt irgendwie so, nee, ich nehme keine Elternzeit und hier Kinder, das ist das Ding meiner Frau, die soll zu Hause bleiben, würde das wahrscheinlich relativ viele Fragen aufwerfen.
Aber siehst du das positiv oder negativ? Also erhöht das den Druck auf die Väter und ist negativ? Oder sagst du eigentlich schön, dass es ja zu dieser Diskussion kommt, weil es auch ja Väter und Kinder nähert?
So groß ist der Druck anscheinend nicht, weil die Zahl, glaube ich, der Väter, die Elternzeit nehmen, die, weiß nicht, ob sie stagniert oder so, ist jetzt nicht, dass auf einmal 19% das machen. Aber es ist ja auch ganz gut, wenn man in so eine Diskussion vielleicht angestoßen wird, wie ich vorhin meinte, dass bei unserer Tochter gab es diese öffentliche Diskussion noch nicht um Elternzeit und das Elterngeld. Und wie gesagt, wir waren nicht so progressiv, dass wir gesagt haben, so, wir machen das trotzdem, dass wir uns die Elternzeit dann teilen oder dass ich die auch übernehme. Von daher denke ich, dass so öffentliche Diskussionen schon mal positiv sind. Ich glaube nicht, dass der Druck dann so groß ist, dass als Väter daran zerbrechen und der Erwartung, dass sie sich um ihr Kind kümmern sollen.
Dafür gibt es ja auch deine Bücher und unseren Podcast sozusagen. Wenn man da Hilfe braucht, dann weiß man, wo man sie kriegt.
Obwohl, ja. Genau. Naja, Väter, die Hilfe durch meine Bücher brauchen, weiß nicht, ob das sich so viel mit ihren Kindern beschäftigen sollten.
Wohl der Kinder. Gut. Aber also ich habe die Frage nicht ohne Grund gestellt, weil unsere Kinder sind ja ungefähr gleich alt. Also meine sind 16 und 18. Und was mir zum Beispiel geht, ich bin eigentlich froh, dass meine Kinder noch weite Teile ohne Handy aufgewachsen sind. Also oder Smartphone, weil also meine Tochter hat in der 5. ein Smartphone bekommen, mein Sohn tatsächlich erst in der 7.
Zum Abitur.
Ja, genau. Und dass ich diese Diskussion nicht schon in der Grundschule hatte oder im Kindergarten, was wahrscheinlich heutzutage gang und gäbe ist. Da denke ich so, okay.
Es geht noch früher los.
Ja. Siehst du?
Dein erstes Smartphone. Ja, das stimmt. Das ist, also ich bin auch kein Freund davon, jetzt Smartphones, neue Medien zu verteufeln, aber es hat bei uns war das ähnlich, dass die Tochter hatte auch erst, glaube ich, dann zur 7. Klasse irgendwie das Smartphone vom Onkel übernehmen können. Der Sohn als Zweitgeborener natürlich wieder früher dran. Der hat es, glaube ich, dann auch in der 4. oder 5. gehabt. Aber das hat einem dann so ein paar Diskussionen erspart. Und im Prinzip haben wir uns auch so einen gewissen Druck dann gebeugt, weil es war dann tatsächlich in der Klassenstufe der Tochter hatten dann sehr viele ein Smartphone und dann ist ja auch viel Kommunikation über das Smartphone gelaufen. Und dann kannst du natürlich sagen, so ja, wir wollen aber trotzdem, dass du wie so ein Amish kein Handy hast. Und man kann natürlich auch das hochhalten und sagen, ja, wir beugen uns hier keinem Gruppenzwang und so weiter, aber im Prinzip geht das dann auf Kosten des Kindes quasi. Und man kann ja trotzdem irgendwie einen okayen Umgang mit solchen Medien dann vereinbaren. Das hat, bei uns hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert, dass wir es nicht so sehr verteufelt haben. Wir haben das am Anfang, hatten wir dann auch so, ja, so zu Zeiten, wo das WLAN dann auf den Geräten der Kinder nicht mehr funktioniert hat. Und irgendwann war es dann so, dass sie auch so viel unterwegs waren und andere Aktivitäten draußen gemacht haben. Da gab es jetzt gar nicht so viel Gelegenheit für sie, dass sie da stundenlang an der Playstation oder so rumhängen.
Ja. Flo, das sind dann die Probleme, mit denen du dich rumärgern kannst.
Das ist ja das, was mir so am meisten Angst bereitet. Deswegen war ich gerade so sprachlos. Jetzt bist du ja, wenn dein Sohn dann quasi das letzte Kind ist, was euer Reich dann verlässt und Gott wird, wie stellst du dir dann die nächsten 18 Jahre Vaterschaft vor?
vorhin schon angesprochen, vielleicht muss ich mich eher mit dem Thema Großvaterschaft beschäftigen.
Ja, nee, aber trotzdem, ist der, ja, das ist ein Großvater, der hast ja noch eine weitere Rolle, ne? Die kriegst ja, du ja dann ne,
ungefragt mit. Muss man die auch ausfüllen.
Genau. Genau, so, da fragt dich keiner. Aber du bist ja trotzdem weiterhin Papa.
Ja, also genau, im Idealfall würde ich hoffen, dass man vielleicht wie so ein Elder Statesman agieren kann, der, wenn er um Rat gefragt wird, Tipps gibt. Im schlimmsten Fall endet man dann wie Uli Hoeneß, der am Spielfeldrand steht und blökt immer irgendwelchen, gibt seinen Senf dazu, den keiner hören will. Aber ja, genau, es ist, wenn die Kinder dann groß sind oder aus dem Haus sind, dann muss auch loslassen dann quasi, was vielleicht so ganz am Anfang gar nicht so einfach ist. Man bekommt dann weniger mit oder denkt dann so, ja, warum machen sie nicht dieses oder jenes oder warum hat sich die Tochter darum nicht schon gekümmert oder der Sohn, warum hat er das noch nicht gemacht für die Uni-Einschreibung oder sonst irgendwas.
Wo wir wieder bei dem Empty-Nest-Syndrom sind, ne?
Ja, genau. Es ist, genau, man muss dann sehen, dass die, es wird tatsächlich besser, wenn die Kinder dann nicht mehr bei einem wohnen, weil man es dann natürlich nicht so mitbekommt, was sie jetzt machen oder auch nicht machen, sondern schon so ein Vorteil. Aber wie gesagt, man muss dann, ja, man muss loslassen und die Kinder dann ihr Leben leben lassen und ihre Fehler machen lassen und wenn sie einen brauchen, dann halt wieder da sein. Hoffen, man kann dann helfen.
Gott, das sind noch 10 Jahre bei mir.
Ja, mal gucken, wann er aussieht, ne?
Genau.
So, Christian, wir kommen zur letzten und zur schwierigsten Frage unseres Podcasts.
Du darfst ganz ehrlich antworten.
Genau, du musst
ehrlich sag antworten.
Aber das ist nicht die Antwort auf unsere Frage. Also, auf Spotify gibt es eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema der Folge passt. Kann aber auch eins sein, das du heute Morgen im Radio gehört hast, ein Ohrwurm, vielleicht... Ich weiß nicht, hörst du Musik beim Buchschreiben? Es kann auch das sein.
Nee, tatsächlich nicht. Also wenn, das klingt jetzt etwas abgehoben, wenn höre ich tatsächlich klassische Musik beim oder Instrumentalmusik beim Schreiben, weil mich der Text sonst ablenkt. Weil, also ich höre relativ viel deutsche Musik und dann genau, wenn ich dann quasi Texte auf den Ohren habe und selbst Worte schreiben will, dann passt das nicht so.
Okay, aber auch ein instrumentaler Song wäre jetzt total genau. Okay.
Ich kann selbst was einspielen. Nee. Auf gar keinen Fall. Ich habe tatsächlich ein Lied, das finde ich auch so thematisch ganz gut zu großen Kindern passt, und zwar von T.S. Uhlmann. Ich habe es mir aufgeschrieben. Junkies und Scientologen. Also erstens, T.S. Uhlmann ist fantastisch. Der Song ist fantastisch. Da gibt es nämlich, das habe ich mir aufgeschrieben, die schöne Zeile, die Zukunft ist ungeschrieben, die Zukunft ist so schön vakant. Und das ist ja irgendwie ein schönes Symbol für die Kinder, die jetzt quasi dann ihren eigenen Weg gehen, aber dann auch für die Eltern, die quasi ja dann auch wieder, für die ist die Zukunft auch vakant, die können jetzt auch neue Sachen machen. Und dann gibt es noch die andere Zeile, die kommt direkt hinterher. Und ich komme dich besuchen, egal ob Stammheim oder Bundeskanzleramt. Hoffe, dass sich das irgendwo bei meinen Kindern dazwischen auf gar keinen Fall Stammheim. Aber Bundeskanzleramt oder Politik müsste jetzt vielleicht auch nicht sein, aber
ja, oder bei deinem Sohn Vatikan wahrscheinlich.
Eher, Vatikan, oder? Genau.
Gott wohnt nicht im Vatikan.
Naja.
Gott wohnt jetzt in uns allen.
Dein Sohn wohnt in uns allen.
Mein Sohn wohnt nebenan. Genau.
Das wird mir jetzt zu philosophisch. Also, dieser Song von Uhlmann, den wir tatsächlich auch noch, glaube ich, nicht hatten, kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr, Achtung, jetzt kommt etwas Eigenwerbung, abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast natürlich. Abonnieren, anhören, bewerten. Und ihr könnt uns natürlich jederzeit auch schreiben, wenn ihr eine Frage habt und wohin diese E-Mail geht. Oder wollen wir mal die Postanschrift nennen? Nein, dann nennen die E-Mail, oder? Die E-Mail weiß wie immer der Flo.
gott@podcast.de
Nein. Nein.
Podcast@echtepapas.de Das ist...
Genau, aber also bewerten ist noch wichtiger und anhören ist noch wichtiger. So.
Wo wir gerade bei, genau.
Wo wir gerade bei Werbung sind, Christian, und ganz zum Schluss. Also wir haben ja schon über dein großartiges Buch sehr ausführlich gesprochen. Das gibt es in jeder gut sortierten Buchhandlung, will ich mal hoffen.
Hoffentlich bald, ja.
Und haben wahrscheinlich auch schon alle gelesen. Gehe ich mal davon aus, man kann es ja auch vorstellen. Was kommt als nächstes? Beziehungsweise, wenn man so angefixt ist von dem Buch und sagt so, ah, der Christian, möchte ich gerne noch mehr lesen oder hören oder sehen. Du bist ja auch sehr produktiv auf deinem Blog.
Genau.
Ist das schon eine Anlaufstelle?
Es ist die letzte Folge. Du kannst also im Grunde genommen halt den Leuten sagen, geht diesen Weg 2025.
Die letzte Folge des Jahres.
Meine ich. Genau.
Danke für so eine schöne Ankündigung.
Das, also genau, ja, seht ihr.
Die Folge, genau, ja. Die Folge war so schlecht, dass wahrscheinlich nie wieder jemand diesen Podcast
hört. Ihr habt mir wenigstens zugehört, das freut mich.
Ja, genau, da. Genau. So, also, mal, genau, was, genau, was, genau, schwierige Frage, was können die Leute von mir erwarten? Am besten nicht. genau, was mein literarischen, wenn man ihn so nennen will, Output angeht, genau, ist der Blog vielleicht familienbetrieb.info, nicht das Schlechteste, wo ich regelmäßig schreibe. Und nächstes Jahr, ich hatte mir überlegt, als Buchprojekt, das ist ganz schön, um den Druck auf mich zu erhöhen, wenn ich das öffentlich sage, was potenzielle Buchprojekte sein könnten.
Ja,
entweder genau, Ratgeber für die Schule, also für Eltern quasi, deren Kinder in die Schule kommen, um die ein bisschen vorzubereiten. Oder vielleicht dann, ja, was auch ganz lustig wäre, vielleicht ein Ratgeber für Paare, für Partnerschaften. Wie schafft man es quasi länger als das verflixte siebte Jahr zusammen zu bleiben?
Ah. Ja, du hast ja schon gute Tipps gerade gegeben, ne? Jeder 40-Stunden-Woche irgendwie, damit man sich nur noch morgens und abends.
Arbeiten bis zum Herzinfarkt, genau, dann ist der Streit untereinander relativ gering. Aber mal gucken. Also,
ich hab deine. Oder eure, nein, ich würde mal sagen, deine Wochenendzusammenfassung aller tollen Familien- oder Eltern-Tweets auf Ex-Twitter immer gerne gelesen. Gibt's die noch? Also ich meine, gibt ja kein Twitter mehr, aber.
Das heißt jetzt Gedöns.
Genau, das heißt jetzt Familiengedöns, weil ich wie ein freitags durch die verschiedenen Social Media Plattformen durchgehe und tatsächlich habe ich noch nichts gefunden, wie man das automatisch machen kann. Die besten Tweets, Keats, Sprüche und so versuche zusammenzusammeln. Wobei irgendwann werde ich diesen Stab mal weitergeben müssen, weil wenn die Kinder dann beide tatsächlich nicht mehr zu Hause wohnen, ist vielleicht komisch, wenn dann irgend so ein weirder Alter Familiensprüche postet. Aber die gibt es noch. Gibt es jeden Freitag.
Ich liebe sie.
Absicht.
Aber das ist doch eigentlich ein ganz einfaches, simples Buchprojekt, was du in einer Woche eigentlich auf die Beine stellen kannst. Du nimmst einfach die ganzen besten Tweets der letzten Jahre und haust sie in ein Buch hin.
Ja, könnte man machen, vielleicht.
Weil man muss dann Leute anschreiben und fragen, ob man das machen darf. Also ja, da geht die meiste Zeit. Ja.
Außerdem schreibt Christian viel zu gut. Das wäre schade, wenn er jetzt irgendwie ein Buch veröffentlichen würde, wo er keinen einzigen Satz zu beigesteuert hat.
Also okay, aber empfohlen von Christian.
Genau, also rechtlich würde das wahrscheinlich gehen. Irgendwie, genau, man kann mit den Leuten auch sprechen und so. Ja, wie groß jetzt der Bedarf wäre, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also es wird schon viel gelesen auch, aber da müssen wir schon, sowas muss ja auch immer außerhalb quasi der Social Media Bubble funktionieren.
Eine letzte Anmerkung habe ich noch. Wenn es tatsächlich so ist, dass du mit den Tweets oder mit dem Gedöns aufhörst, wenn dein Sohn auszieht, hoffe ich einfach nur für uns alle, dass er erst mit 50 aussieht.
Genau.
Oh Gott. Für uns alle, außer für dich vielleicht.
Genau, vielleicht muss ich dann irgendwann doch das Großelterngedöns der Woche veröffentlichen. Besten
Großeltern-Tweets oder so.
Gut, also es gibt viele Projekte.
Alles unausgeboren.
Genau, aber das ist ja auch total in Ordnung. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, egal was da kommt.
Ja, vielen Dank.
Und genau, spätestens in 18 Jahren hören wir uns an dieser Stelle wieder, würde ich mal sagen.
Genau. Nein, in 10 Jahren muss Flo ja dann das Buch rausbringen für seinen Sohn.
Ach so, stimmt.
Ich überlege mir jetzt schon mal, was ich ihm schreiben
kann. Dann laden wir dich in 10 Jahren schon mal ein. Gut, okay. Christian, vielen, vielen Dank, dass du endlich bei uns warst. Ich meine, wir haben dich so oft angefragt, du hast uns jedes Mal eine Abfuhr erteilt, aber jetzt nach 5 Jahren konntest du nicht anders und bist endlich gekommen.
Genau. Nicht nur meine Kinder haben mich gebrochen, ihr auch.
Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören, lesen und sehen uns bald wieder und alle anderen
in 14 Tagen wieder. Im nächsten Jahr.
Ja, oder so. Okay.
Dann müssen ja noch Weihnachtswünsche an die Hörerinnen und Hörer rausgehen von euch. Und eine entspannte Adventszeit. Es macht sich richtig gut, wenn der Gast euch quasi Tipps ungefragt gibt.
Setz mich jetzt unter Druck. Zum Beispiel,
weil jetzt wird unser Podcast gekapert. Okay, also.
Jetzt mache ich
bitte. Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Ciao.